Ganz herzlich willkommen zur 110. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch eine kurze Info. Ich werde im Herbst einige Lesungen aus meinem Buch halten. 3 Termine stehen bereits fest, es werden aber noch weitere hinzukommen. Die aktuell fixen Daten sind 10.9. in Hamm, 11.9. in Bielefeld und 16.10. in Düsseldorf. Weitere Orte werden unter anderem Bremen, Neustadt am Rübenberge und Dachau, München sein. Ich werde euch rechtzeitig über den jeweiligen genauen Ort und die Zeit informieren. Vor kurzem habe ich folgende E-Mail erhalten. Moin Elisa, einen lieben Gruß aus dem hohen Norden. Ich habe gestern zum ersten Mal deinen Podcast gehört. Ich habe auch das Gefühl, über meinen Sohn Luca reden zu müssen. Er hat letztes Jahr im März Schienensuizid begangen mit 19 Jahren. Grund: ADHS, 8 Jahre Mobbing und Drogen. Leider kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, in einem Podcast zu reden, weil ich ständig weine, wenn ich von Luca erzähle, auch jetzt beim Schreiben dieser Mail. Ich kann und will das alles nicht wahrhaben. Dürfte ich dir meine bzw. Lukas Geschichte per Mail schreiben? Lieben Gruß, Jennifer. Bevor ich nun aber diesen Text vorlese, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun folgt Jennifers Text. Luca wurde im August 2004 geboren. Ich hatte eine Scheidung hinter mir und aus der Ehe hatte ich bereits 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. Diese sind jetzt aber alle bereits erwachsen und haben eine eigene Familie. Lukas Leben fing schon schwierig an, bevor er geboren wurde. Sein Erzeuger, den ich nach der Trennung meines damaligen Mannes kennengelernt habe, war oft jähzornig und hat mir im 4. Monat der Schwangerschaft sogar in den Bauch geboxt mit den Worten: "Hoffentlich ist es jetzt weg." Ich blieb, hauptsächlich aus Angst, 1 Jahr mit diesem Mann zusammen. Meine Kinder und ich hatten mit Lukas Erzeuger keine schöne Zeit. Er hat uns psychisch fertig gemacht, auch körperlich war er grob und unberechenbar. Als Luca geboren wurde, hörte der Stress nicht auf. Ich habe Luca gestillt. Er hat die ersten 6 Wochen oft bis zu 10 Stunden am Tag geschrien. Ich habe mit der Kinderärztin darüber geredet und sie sagte, dieses ewige Schreien kommt vom Stress, den er als Baby voll mitbekommen hat. Ich habe mich daraufhin dank meiner Freunde von diesem Mann getrennt und lebte mit den Kindern alleine. Von einem auf den anderen Tag war Luca kein Schreikind mehr. Ich hatte Angst, dass Luca durch seine Gene auch mal so ein jähzorniger Mensch wird, aber die Kinderärztin sagte, mit viel Liebe wird Luca nicht so wie sein Erzeuger. Liebe, die hat Luca immer von mir bekommen. Luca war mein Nesthäkchen, aber nicht, weil ich meine anderen Kinder weniger lieben würde, sondern einfach, weil Luca es ab der Schwangerschaft schwer hatte. Näheres erzähle ich gleich. Als Luca 2,5 Jahre alt war, habe ich mich neu verliebt und ich habe nach nur 7 Monaten diesen Mann geheiratet, mit dem ich immer noch glücklich bin. Mein Mann war von Anfang an ein Vater für Luca und ein Ersatzpapa für die anderen Kinder. Es gab bei Luca keinen Kontakt zum Erzeuger, weil er nichts von seinem Kind wissen wollte. Ich hatte immer Angst, falls mir mal etwas passiert, dass Luca dann zu seinem Erzeuger müsste. Wir hatten dann die Idee, dass mein Mann Luca adoptieren könnte, denn Luca war in seinem Herzen eh schon sein Sohn. Wir brauchten die Einverständnis vom Erzeuger, obwohl er kein Sorgerecht hatte. Dieser sagte nur: "Super, dann brauche ich auch keinen Unterhalt mehr zu zahlen." So etwas zu hören tut schon sehr weh. Er hat Luca nie wieder gesehen. Ich möchte noch mal näher darauf eingehen, wieso ich Luca als mein Nesthäkchen bezeichnet habe. Als Kleinkind hatte er 2 OPs. Außerdem bekam er irgendwann eine Lungenentzündung, die er aber bei uns zu Hause auskurieren sollte. Er wollte sich Filzstifte aus seinem Zimmer holen und fiel auf der Treppe und hatte ein kleines Loch im Kopf. Ich hatte immer das Gefühl, ganz besonders auf ihn aufpassen zu müssen. Luca war sprachlich noch nicht so weit wie andere Kinder. Deshalb konnte er sich im Kindergarten nicht bemerkbar machen, wenn er mit anderen Kindern spielen wollte. Also hat er die Kinder geärgert, um auf sich aufmerksam zu machen. Das kam bei den anderen Kindern natürlich nicht gut an. Dank Logopädie hat er das Sprechen dann aber gut gelernt. Er hatte im Kindergarten einen guten Freund bis zur 4. Klasse. Dann kamen die Freunde auf verschiedene Schulen und der Kontakt ließ immer mehr nach. In den Jahren danach hatte er mal Freunde, aber nie so feste Freunde wie sein erster Freund. Luca hatte im ersten Schuljahr große Probleme in der Schule. Er war unruhig, zappelig und konnte sich nicht konzentrieren. Erst nachdem er ausgiebig untersucht wurde und ADHS festgestellt wurde, bekam er Medikamente und holte in allen Fächern auf. In der 3. Klasse, mit knapp 9 Jahren, hatte er Kommunion. Eine Mutter einer Schulkameradin sagte zu Luca: »Wenn du jetzt in der Kirche auch so zappelig bist, schicke ich dich aus der Kirche, denn meine Tochter soll eine schöne Kommunion haben.« Das ist jetzt circa 11 Jahre her und jetzt beim Schreiben weine ich, weil mir das immer noch so leid tut. Wie kann man das einem Kind sagen? Er konnte doch nichts für sein ADHS. Luca hat in den folgenden Jahren viel zugenommen. Er hat sich von seinem Taschengeld immer Süßigkeiten gekauft. Jetzt, im Nachhinein, weiß ich, dass das wohl Frustessen oder Essen wegen Traurigkeit war. Er wurde 8 Jahre in der Schule gemobbt, wegen seinem ADHS und seinem Übergewicht. Am Anfang haben wir mit der Lehrerin geredet. Das wollte Luca dann aber nicht mehr. Er sagte, dann wird es noch schlimmer. Später sind wir umgezogen und Luca kam auf eine neue Schule. Wir haben bei der Anmeldung schon von Lukas Mobbing-Erfahrung erzählt und die Direktorin sagte nur, so etwas gibt es an ihrer Schule nicht. Leider gab es auch dort Mobbing gegen Luca, was er uns erst Jahre später erzählt hat. Luca war 14 Jahre, als wir von NRW ins schöne Schleswig-Holstein gezogen sind. Er hat durch viel Sport und Ernährungsumstellung 18 Kilo abgenommen und es schien, dass er sich endlich richtig gefiel. Er war auch ein lustiger Mensch, hatte gern Späße gemacht. Umso überraschter war, als ich Jahre später erfahren habe, dass er mit knapp 14 Jahren schon angefangen hat, Cannabis zu rauchen. Er erklärte uns irgendwann, dass er das nehmen würde, um mit seinem ADHS und den schlechten Gefühlen durchs Mobbing klarzukommen. Er wollte seine Gefühle damit betäuben. Mit 17 Jahren hat er angefangen, alle möglichen Drogen zu nehmen. Mit 18 hatte er seine eigene Wohnung, nur ein paar Straßen weiter von uns entfernt. Nach der Schule wollte er das Abitur machen, hat sich aber kurz vorher umentschieden. Er sagte, er möchte lieber Geld verdienen und fing eine Ausbildung als Maurer an. Mein Mann sagte ihm, das wäre nicht das Richtige für ihn, bei den Handwerkern herrscht oft ein rauer Ton und dafür war Luca zu sensibel. Aber es war Lukas Entscheidung, diese Ausbildung zu machen und wir haben es akzeptiert. Nach einem Jahr hat er gekündigt, er meinte, die Menschen dort mögen ihn nicht. Viele mochten Luca, aber er selbst hat immer gedacht, er ist nicht gut genug und andere Leute mögen ihn nicht. Er hat die Ausbildung dann in einer anderen Firma weitergemacht. Leider hat er sich auch da nicht gut gefühlt und sein Drogenkonsum wurde immer schlimmer. Er wurde dort gekündigt, weil er nur noch krankgeschrieben wurde. Obwohl es ihm in der Firma nicht gefiel, hat ihn die Kündigung trotzdem sehr belastet. Er wollte sich öfter mit Tabletten das Leben nehmen. Als er mal wieder auf der Intensivstation war, habe ich ihm den Kopf gekrault. Luca war da wieder mein kleines Baby und ich habe geweint. Er sagte, ich wäre schuld. Er wollte nicht geboren werden. Er gehörte nicht auf diese Welt. Luca war vor mehreren Jahren mal beim Kinder- und Jugendpsychologen, hat die Therapie aber nach kurzer Zeit abgebrochen. Auch danach war er immer wieder in der Psychiatrie. Wir haben ihm geholfen, soweit wir konnten. Ihm wurde sogar eine 6-monatige Reha bewilligt, aber er durfte mindestens 2 Wochen vorher keine Drogen mehr nehmen. Das hat er nicht geschafft. Immer wieder hat er von Suizid geredet, dass er nicht mehr leben möchte. Ich habe dann geweint und er sagte mir, dass er mich liebt, aber nicht hierbleiben kann, wenn er das Leben nicht mehr aushält. Zu der Zeit hatte er sich schon sehr verändert. In manchen Zeiten sah er seinen Papa als seinen Feind, an anderen Tagen waren die beiden zusammen unterwegs zum Einkaufen oder wir sind zusammen essen gegangen. Diese Stimmungsschwankungen waren auch für uns sehr schlimm. Die Menschen in meinem Umfeld sagten, er würde sich das Leben nicht nehmen, weil er immer wieder davon geredet hat. Aber durch meine Weiterbildung zur Genesungsbegleiterin habe ich gelernt, dass dies oft ein Irrtum ist. Heutzutage hat man herausgefunden, dass viele Menschen ihre Suizidgedanken vorher mitteilen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, dass ich weiß, dass Luca diesen Schritt gehen wird. Ich hatte so große Angst. Ich habe es gefühlt, dass es passieren wird. In seinem Arztbericht stand, dass er Depressionen hatte. Aber wir wissen nicht, ob er diese durch die Drogen bekommen hat oder ob er schon vorher Depressionen hatte. Meine Psychologin sagte, Luca wird vorher sicherlich schon Depressionen gehabt haben, denn auch ich leide seit meiner Jugend darunter und hatte auch schon sehr oft Suizidgedanken. Ich wusste teilweise nicht, wie ernst es schon bei Luca war. Ich hatte keinerlei Erfahrungen mit Drogen. Mein Mann hat mir alles erklärt, aber ich konnte oder wollte das nicht glauben. Luca hatte mittlerweile Psychosen durch die Drogen und erlitt an Verfolgungswahn. Ständig dachte er, andere Leute seien hinter ihm her und würden ihn ausspionieren, sogar in seiner Wohnung. Am 25. März 2024 war Luca zu einem Gespräch in der Psychiatrie. Als er gegangen ist, hat er gesagt, er nimmt sich jetzt das Leben. Wie wir später erfahren haben, hat die Klinik sofort die Polizei gerufen, aber sie waren zu spät. Luca hat ein paar Meter von unserer Wohnung entfernt Schienensuizid begangen. Als die Polizei uns das mitgeteilt hat, habe ich nur noch geschrien und wollte ihm viele Monate danach immer noch folgen. Meine Psychiaterin hat gesagt, ich könne dieses Trauma meiner Familie nicht ein zweites Mal antun. Daran denke ich immer, wenn meine eigenen Suizidgedanken wieder da sind. Und die Liebe zu und von meinem Mann, Kindern und Enkelkindern hilft mir, weiterzumachen. Meine Kinder spüren es aus weiter Entfernung, wenn es mir besonders schlecht geht. Dann bekomme ich plötzlich WhatsApp-Nachrichten, dass ich eine tolle Mama bin und mir werden Videos von den Enkelkindern geschickt. Sie sorgen sich um mich, dabei geht es den Kindern ja auch sehr schlecht. Wir haben gekämpft und getan, was uns möglich war. Aber wir hatten gegen die Drogen keine Chance, denn Luca hat sie immer verharmlost. Jetzt leben wir alle mit einem Trauma weiter. Ich fühle mein Herz schmerzen, es tut richtig weh. Ich könnte durchdrehen, wenn ich daran denke, was er getan hat. Suizid auf so eine brutale Art. Das macht mich fertig. Oft wird gesagt, dass der Tod eines Kindes das Schlimmste ist, was Eltern passieren kann. Dazu muss ich sagen, es ist noch viel, viel, viel schlimmer. Ich dachte früher, sowas passiert bei uns nicht. Ich habe nicht nur mein Kind verloren, ich verlor auch ein Stück meines Herzens. Das hat ein unbekannter Autor mal gesagt. Hier kommen die Antworten zu deinen Fragen. Frage: Wie findest du die Art des Suizides? Die Art seines Suizides ist für mich ganz, ganz schrecklich. Der Gedanke, wie es passiert ist, macht mich wahnsinnig. Ich bekomme die Fotos nicht aus meinem Kopf, obwohl ich es nicht gesehen habe. Eine Augenzeugin, die Luca kannte, schrieb mich bei Facebook an und sagte, Luca sah unverletzt aus und man hat noch versucht, ihn wiederzubeleben. Der Gedanke hat mich etwas beruhigt, weil ich weiß, was meistens bei Schienensuiziden passiert. Ob sie die Wahrheit gesagt hat, weiß ich nicht. Meine Kinder haben die Akte gelesen, aber ich habe Angst, sie danach zu fragen, habe Angst, selbst durchzudrehen, falls das nicht die Wahrheit war. Seine Methode beschäftigt mich immer noch. Ich dachte sogar, wenn ich Suizid begehen würde, dann dort an der gleichen Stelle, um Luca nah zu sein. Was natürlich Quatsch ist, aber ich weiß natürlich, dass dies für andere Menschen auch belastend ist. Nach 8 Monaten habe ich trotz meiner eigenen Trauer eine E-Mail an die Nordbahn geschickt mit der Bitte, dies an den Lokführer weiterzugeben. Ich habe ihm geschrieben, dass er keinerlei Schuld hat. Er konnte nichts tun und Luca war krank und wollte sicherlich niemandem schaden. Die Nordbahn schrieb, sie gibt das dem Lokführer, sobald es die Zeit zulässt und es ihm etwas besser geht. Frage: Hast du dich in therapeutische Hände begeben? Mein Mann und ich waren am Anfang in einer Trauergruppe, aber dort fühlten wir uns nicht so wohl, weil niemand ein Kind verloren hatte und wir uns deshalb fehl am Platz fühlten. Ich habe mir sofort Hilfe gesucht. Zum Glück ging die Therapeutin nicht nach Warteliste, sondern nach Dringlichkeit und ich konnte sofort eine Therapie bei ihr beginnen. Mein Mann geht zur Diakonie, da werden ihm Gespräche angeboten. Frage: Inwiefern hast du dich verändert? Ich habe mich äußerlich verändert. Ich trage nur noch komplett schwarz. Es fühlt sich für mich falsch an, andere Kleidung zu tragen. So nach und nach versuche ich, auf dunkelblau umzustellen, aber es fällt mir noch sehr schwer. Früher habe ich bei Freunden oft witzige Sachen erzählt. Das kann ich in der Art nicht mehr. Wir haben uns auch etwas zurückgezogen. Ich weine täglich, manchmal sogar plötzlich beim Einkaufen. Ich bin nachdenklicher geworden. Da es meinem Mann ja auch sehr schlecht geht, sind wir schneller gereizt und sehr dünnhäutig geworden. Früher haben wir kaum gestritten. Jetzt ist ein falsches Wort manchmal zu viel und wir gehen stundenweise etwas auf Abstand und reden später darüber. Ich male keine Bilder mehr aus, denn als mein Kind starb, habe ich gemalt. Die ganze Familie trauert. Es sind viele Ängste aufgetreten. Ich glaube, wir haben uns alle sehr verändert. Frage: Gibt es weitreichende Konsequenzen für dein Leben? Ich habe kaum noch Lebensmut und keine Zukunftsperspektive mehr. Frage: Wie ist dein Partner damit umgegangen? Wir haben sehr viel geredet. Mein Mann und ich haben für unseren Tod Vorsorge getroffen, einschließlich Briefe an die Kinder. Frage: Was hat dir damals am besten geholfen? Bisher wurde uns nur Empathie und Mitgefühl entgegengebracht. Zum Glück nichts Negatives. Frage: Was würdest du mit dem heutigen Wissensstand rückblickend anders machen? Ich glaube, wir haben alles getan, was uns möglich war. Ich hätte mir gewünscht, dass es einfacher wäre, einen schwer Drogenabhängigen zwangseinweisen lassen zu können. Frage: Was sind Triggersituationen für dich? Triggersituationen gibt es immer und überall. Neulich haben wir Derrick geguckt. Da lag eine abgedeckte Leiche neben Bahngleisen. Ich dachte, ich drehe durch. Wenn ich die Nordbahn anfahren sehe, muss ich die Augen zumachen und mir die Ohren zuhalten. Besondere Filme, Serien, Essen, die Luca mochte, das alles triggert mich. Frage: Empfängst du Zeichen von ihm? Ich saß mal an unserem Esszimmertisch und habe mit meinem Mann gefrühstückt. Da sah ich Luca vorm Fenster stehen. Leider empfange ich sonst keine Zeichen. Frage: Was tust du für dich, dass dir das Weiterleben mit diesem Schicksal ermöglicht? Der Glaube daran, dass die Seele weiterlebt und wir uns irgendwann wiedersehen, hilft mir etwas. Ohne diesen Gedanken wäre es noch schlimmer für mich. Frage: Hast du Rituale an seinem Geburtstag und/oder Todestag? An Lukas erstem Himmelsgeburtstag haben wir an der Ostsee Luftballons steigen lassen und ich habe gebetet. Luca wurde seebestattet, so ist er frei und kann die Welt bereisen. Das wollen wir später auch und in meinem Kopf ist der Gedanke, dass wir dann wieder zusammen sind. Außerdem haben wir seinen Lieblingskuchen gegessen. Mein Mann hat ein Bier ins Meer geschüttet, weil Luca unbedingt noch mit seinem Papa ein Bier trinken wollte. Frage: Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen? Ich habe das Gefühl, ich muss über Luca reden. Ich muss mir das von der Seele reden. Ich möchte, dass er nicht vergessen wird. Ich wünschte manchmal auch, Freunde würden mich etwas über Luca fragen, aber ich denke, sie trauen sich das nicht. Außerdem tut es mir selbst gut, von Gleichgesinnten zu hören, Erfahrungen auszutauschen und vielleicht auch anzuregen, offen über das Thema Suizid zu reden. Frage: Was möchtest du den Zuhörern sagen? Achtet auf eure Mitmenschen. Freunde, Familie. Sagt ihnen liebe Worte, bevor es zu spät ist. Sagt euren Lieblingsmenschen, dass ihr sie liebt. Auch wenn man das weiß, tut es gut, das zu hören. Eins möchte ich noch sagen. Während meiner Trauer habe ich nie Wut empfunden. Ich kann Luca verstehen, dass er das getan hat. Ich kenne das Warum. Ich bin ihm nicht böse, aber unendlich traurig, traumatisiert und ich habe Angst, nie wieder glücklich zu werden. Ich liebe meine Kinder Luca, Philipp, Janine, Tobias und meine Enkelkinder sehr. Für mich ist mein Mann Michael der beste Mann der Welt. Ohne ihn hätte ich die Zeit nicht überlebt. Danke, Elisa, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Das war Jennifers Geschichte. Liebe Jennifer, was dir und euch widerfahren ist, tut mir so unendlich leid. Ich vermag mir wirklich nicht im Ansatz vorzustellen, wie es dir gehen muss. Sehenden Auges, das Leid deines geliebten Sohnes mitzuerleben und dabei völlig hilf- und machtlos zu sein und immer das unausweichliche Ende auf euch zukommen zu sehen. Mir fehlen die Worte, dir mein Mitgefühl auszudrücken. Ich bin mir ganz sicher, dass es ihm seit März 2024 so viel besser geht und er leicht wie eine Feder sein neues Dasein genießt. Und noch viel sicherer bin ich, dass ihr euch eines Tages wiedersehen werdet und er dir dann von all dem Schönen, das er seitdem erlebt hat, wird berichten können. Von Herzen wünsche ich dir bis dahin alle Kraft der Welt. Auf Facebook gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Sucht dafür nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Der Austausch darüber ist um einiges einfacher als in dem bisherigen Forum, das es auf meiner Webseite gab. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches, überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.